Wir haben uns in den letzten Morgenstunden immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, woher kommt geistliche Entmutigung, Enttäuschung, Frustration, Anfechtung oder wie wir es sonst auch immer nennen wollen. Also etwas, was unserem geistlichen oder körperlichen Leben oder manchmal beiden zusammen zu einem Tiefpunkt verhilft. Ich habe da verschiedene Texte herausgesucht und heute möchte ich mit euch etwas genauer in den Galaterbrief hineinschauen. Wir werden nicht den ganzen Brief zusammenlesen, aber so einzelne Aspekte heraussuchen. Und ich glaube, dass wir im Galaterbrief insbesondere zwei Ursachen und dann auch zwei Hinweise darauf haben, einerseits, woher geistliche Entmutigung kommt und wie wir dann damit umgehen können. Ich denke, einer der wichtigen Punkte im Galaterbrief ist der falschen Lehre. Also da, wo falsche Lehre ist, kommt es früher oder später auch zu geistlicher Entmutigung und Frustration. Und das andere ist, dass wir müde werden im geistlichen Leben. Also, dass es dahin kommen kann, dass wir über längere Zeit hinweg so auf einer Stufe stehen bleiben, sich da nichts mehr tut und wir dann entmutigt und frustriert sind. Vielleicht möchte ich dann einmal anfangen in Galater 4, Vers 15. Galater 4, Vers 15, da schreibt Paulus, was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Also da beschreibt er jetzt die Galater. Und zwar erst einmal ganz positiv. Galater 4, Vers 15. Also ganz positiv, da gibt er ihnen das Zeugnis, wenn es euch möglich gewesen wäre, ihr hättet sogar eure Augen rausgerissen und mir gegeben. Manche Ausleger deuten das darauf, dass diese Krankheit, von der er auch im 2. Korintherbrief schreibt, unter der er leidet, möglicherweise eine Augenkrankheit gewesen sei. Einige führen es sogar darauf zurück, dass er ja gesteinigt worden ist, da am Boden lag, sie hielten ihn schon für tot und dass er da durch die Steine irgendwie dann geschädigt worden ist, richtig sehen zu können. Das ist sicherlich etwas Spekulation, wir können das nicht ganz genau sagen. Aber das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will, ist, sie wären bereit, alles zu tun für ihn. Das soll das ja wohl ausdrücken. Sie sind bereit, alles zu tun, weil Gott durch ihn gesprochen hat, durch Paulus gesprochen hat und ihnen eine Erneuerung ihres Lebens gegeben hat. Sie haben Gott erkannt durch das, was Paulus gepredigt hat. Aber, und das Tragische beginnt eben, und hier ist die Frage dann mit der Lehre, in Galater 1, Vers 6, da lesen wir das. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Also hier erstmal der Blick am Anfang, als ich da war, ihr seid bereit, selbst eure Augen zu opfern, ihr seid bereit, euch ganz einzusetzen für den Glauben. Wir könnten sagen, das hier ist dieser feurige Anfang im Glauben. Und dann sagt er, so schnell habt ihr euch von dem Evangelium der Gnade von Christus abgewandt. Und auf warum? Nämlich zu einem anderen Evangelium. Später schreibt Paulus ja noch, eigentlich gibt es ja gar kein anderes Evangelium, es gibt ja nur eines, nämlich das, was uns den Weg zu Gott weist, was uns Vergebung der Sünden bringt. Aber dann sagt er, naja, das ist eigentlich keins, aber ihr tut so, als ob es ein anderes gäbe. Und das ist dann die Frage der falschen Lehre. Das finden wir auch nochmal in Galater 3, Vers 1. Da erwähnt er noch einmal genau das Gleiche. Kapitel 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch denen Jesus Christus als unter euch Gekreuzigten vor Augen gemalt worden ist? Also dann geht es auch noch weiter, dann erwähnt er, was bei ihnen genau falsch gelaufen ist. Aber ihr seid verzaubert, ihr habt doch erst einmal, das ist jetzt nicht wirklich gemeint, dass sie da was Okkultes gemacht haben, aber damit ist gemeint, ihr habt euch wegführen lassen von dem wahren Evangelium. Und das, wie wir lesen, innerhalb ganz kurzer Zeit. Und da ist ja ein Problem, was uns durchaus auch als Christen betreffen kann. Wir lesen im 2. Korinther 11, Vers 14, dass der Teufel manchmal sogar als Engel des Lichts auftritt. Und so ähnlich ist es hier auch. Sie haben sich nicht verführen lassen durch gottlose Atheisten, die ihnen gesagt haben, es gibt ja gar keinen Gott. Oder leugne Jesus Christus oder die Bibel ist falsch. So war das ja nicht. Sondern die Leute, die sie auf einen falschen Pfad gebracht haben mit ihrer Lehre, waren durchaus Leute, die von außen fromm ausgesehen haben. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, ist die Kirchengeschichte voll von Leuten, die es gut meinen, aber hinterher doch total in die Irre gehen und andere mit dahin ziehen. Das sind nicht nur die Sekten, die wir kennen, die so etwas machen, sondern manchmal auch Gruppen innerhalb der christlichen Kirche selbst, wo es eine Zeit lang vollkommen weggeht vom Glauben und dann braucht es wieder eine Reform oder eine Erweckung, die dann das wieder versucht, gerade zu rücken, wieder in die richtige Richtung hineinzugehen. Manche Gruppen, die auch in der großen Kirche prägend sind, wie wir das beispielsweise heute in der katholischen Kirche sehen, wo manche Lehren sich eingeschlichen haben und dann neben dem Guten, was auch gelehrt wird, eben dann Irrlehre steht. Und davor will er hier warnen. Also bei den Irrlehren, das, was häufig umstritten wird, auch in der Gegenwart, selbst in manchen christlichen Kreisen, ist zum Beispiel die Gottheit Jesu. Also ich habe vor 2 Jahren einen Artikel für eine Zeitschrift geschrieben, könnt ihr auch im Internet nachlesen, Jesus, der ewige Herr, habe ich das genannt, und ich habe dann nachgeschaut, was gibt es für Gruppen oder überhaupt mir ist aufgefallen Gespräche, nicht? Dass da Christen waren, die gesagt haben, nee, eigentlich ist Jesus doch gar nicht Gott in der Bibel, eigentlich ist doch nur Gott der Vater, und dann auch nur zu dem sollen wir natürlich beten, weil Jesus ist dem untergeordnet, nur der Erlöser. Typisch kennen wir das von den Zeugen Jehovas, die ja genau dasselbe lehren, nicht? Aber es gibt zum Beispiel in Amerika eine ganze Bewegung, die nennt sich Oneness-Bewegung, also Einheitsbewegung, nur ein Gott, nicht viele Götter. Das gibt es in der Kirche, da sagen manche, wir brauchen doch den Dialog mit dem Islam und die Muslime sagen doch auch, es gibt bloß einen Gott. Also sagen wir doch, Jesus ist ein besonders bevorzugter Engel oder ein besonders bevorzugtes Geschöpf oder was weiß ich auch, aber er ist nicht Gott. Aber wir merken, wenn wir auf so etwas eingehen, dann verlieren wir natürlich die Grundlage unseres Glaubens. Dann geht etwas ganz Wesentliches verloren. Wenn Jesus nur ein ganz normaler Mensch oder irgendein Geschöpf, irgendein Engel ist, dann ist natürlich auch mit der Sündenvergebung vorbei. Denn für seine eigene Sünde kann ein Mensch bloß für sich sterben, aber nicht für andere. Das wäre ja so, wenn ich jetzt sage, okay, ich sterbe für eure Sünde. Ne? Geht ja nicht. Ich kann höchstens für meine eigene gerade stehen und das nicht einmal, sondern brauche ich die Kraft Jesu dazu. Wenn Jesus nur irgendein Geschöpf, nur irgendein Mensch ist, egal wie sündlos, egal welcher Prophet, dann ist es vorbei damit. Und wir merken, diese Frage der Lehre ist eine ganz entscheidende. Das ist nicht nur eine Nebenfrage, wo wir sagen können, ach, die Hauptsache, ich bin gerettet und das andere ist doch alles egal. Nein, das ist es nicht. Wenn die Lehre durcheinander gerät, dann geht die Grundlage unseres Glaubens verloren und wir werden in Enttäuschung und Entmutigung hineinkommen, weil wir dann ja irgendeinen Ersatz an die Stelle des Evangeliums stellen. Dann ist etwas anderes da, was unsere Aufmerksamkeit prägt, woran wir uns festhalten, als das, was Jesus uns eigentlich gepredigt hat. Paulus sagt das auch ganz klar im ersten, also im Galater 1, Vers 8. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen vorher gelesen, Vers 6. In Vers 8 sagt er dann, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und das ist sehr kräftige Worte. Normalerweise hält Paulus sich eher zurück, nicht? Und wenn er sie kritisiert und versucht, sie ein bisschen erstmal zu loben, das kommt hier alles gar nicht vor. Also auch in diesem Brief, da ist am Anfang erst einmal gar kein Lob für die Gemeinde. Bei vielen anderen Gemeinden, denen er schreibt, dann kommt erstmal ein Lob, was sie alles gut gemacht haben. Hier steigt er direkt ein, weil er merkt, das ist eine ganz gefährliche Sache, auf die sie sich eingelassen haben. Und deshalb zweimal hintereinander, wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird, dann ist das vorbei. Da gibt es auch keine Toleranz mehr. Wir kennen ja Paulus manchmal als den, der durchaus etwas tolerant ist. Da sagt er, naja, ob du Götzenopferfleisch isst oder du isst es nicht, ja, jeder sei seiner Überzeugung gewiss, mach ruhig. Nicht? Oder bei den Tagen, die man einhalten kann, der eine Tag hält alle Tage gleich, der andere hält einige Tage besonders, mach ruhig. Bei den Dingen, die nicht heilsnotwendig sind, die nicht ganz wichtig sind, da ist Paulus durchaus großzügig tolerant und sagt, darauf kommt es ja nicht an. Wenn Paulus heute leben würde, würde er möglicherweise sagen, naja, ob du jetzt als Frau einen Rock trägst oder eine Hose, ja, gut, jeder sei seiner Sache gewiss, also prüfe dich vor Gott und dann mach es halt, aber das ist nicht eine Frage der Seligkeit. Also so würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ihr gerade meint, dass man unbedingt einen Rock braucht, um gerettet zu werden. Aber ich bin der Auffassung, dass das bei Paulus eher so auf der Ebene wäre. Und bei anderen Sachen, aber da, wo es jetzt um die Lehre grundsätzlich geht, wo es um das Evangelium geht, die gute Botschaft, wie wir errettet werden können, da ist er dann knallhart, eben hier verflucht, ne, zweimal dabei. Und interessanterweise ja selbst, wenn ein Engel vom Himmel kommt. Also gerade das, worauf sich manche dieser sektiererischen Gruppen oder auch Gruppen innerhalb der Christenheit stützen, die sagen, ich habe doch eine Offenbarung von Gott bekommen. Gott hat mir das doch selbst gesagt. Und viele der Irrlehren in der Christenheit gehen auf solche Offenbarungen zurück. Und deshalb sollten wir da ganz vorsichtig sein bei solchen Dingen. Wenn wir irgendwas geoffenbart bekommen, also wenn ihr heute Nacht schlaft und euch im Schlaf dann ein Engel erscheint oder vielleicht, wenn ihr gleich hier rausgeht und dann kommt ein Leuchten vom Himmel und so, das ist ja schön und gut und manchmal macht Gott so etwas und dann freut euch darüber, aber prüft immer, so wie Paulus hier sagt, wenn solch ein Engel kommt und dann ein anderes Evangelium predigt, dann pass auf. Dann lieber sag, also hier, Engel des Lichts, nicht? Aha, da kann auch der Teufel hinterstecken, sieht so aus wie Engel des Lichts, höre ich nicht drauf. Wenn es übereinstimmt mit dem, was Gott schon geoffenbart hat in der Bibel, was Jesus gepredigt hat, wenn es damit übereinstimmt, und dann okay, dann könnt ihr sagen, schön, habe ich jetzt was erlebt, freue ich mich ja darüber, das, was nicht alle anderen Christen in ähnlicher Weise auch erfahren. Aber hier der deutliche Unterschied, nicht diese übernatürlichen Offenbarungen. Denkt an übernatürliche Offenbarungen bei den Mormonen, nicht? Da erscheint der Engel Moroni und er sagt erstmal, so wie sie heute noch sagen, das sei nur ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Mormonen sagen ja nicht, sie streichen die Bibel durch, sondern ein weiterer Zeuge, ein kleines bisschen dazu. Ja, ihr habt etwas Erkenntnis als normale Christen, aber wenn du zu der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage gehörst, dann hast du noch ein bisschen mehr. Oder bei den Adventisten, nicht? Da hat die Mary Gould White, hatte dann ihre Offenbarungen bekommen, Vision, war eine fromme Frau. Und dann hatte sie plötzlich in einer Vision die 10 Gebote vor sich gesehen. Und dann leuchtete, so sagt sie, das Sabbatgebot auf. Und jetzt war ihr ganz klar, du kannst nur richtig Christ sein, wenn du auch den Sabbat hältst. Und radikale Adventisten heute sagen dir, wenn du den Sabbat nicht hältst, also wenn du nicht am Samstag deinen Gottesdienst feierst und nicht arbeitest, dann kannst du nicht gerettet werden. Sie sagen, das ist das Mal des Tieres. Wer am Sonntag seinen Gottesdienst feiert, der hat das Mal des Antichristen, des Tieres genommen und der geht verloren. Und da merken wir es genau das, was Paulus hier kritisiert, nämlich dieses Plus zum Evangelium. Adventisten lehren schon, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Sie lehren schon, du musst dich bekehren und Sünde bekennen. Aber wenn du dann deinen Gottesdienst am Sonntag feierst, dann ist das alles umsonst. Dann hilft das alles nicht mehr. Und da merken wir, das ist dieses Zusatz, das ist genau das, wogegen Paulus sich hier an dieser Stelle stellt. Er erwähnt das auch in Galater 5, Vers 1. Da umschreibt er das, was häufig durch diese zusätzlichen Offenbarungen zustande kommt. Und zwar 5, Vers 1, was meine ich denn hier? Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Ach, ich bin jetzt im Epheser, deshalb steht das da nicht, ja. Im Epheser kann das ja auch nicht stehen, ja. Also, Galater 5, Vers 1. Ja, das ist ja schon besser hier. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also wir müssen uns mal so zurückversetzen in diese Gemeinde zu Galatien. Das war zum großen Teil Judenchristen. Die sind also erstmal Juden gewesen und dann haben sie diese Befreiung von Jesus Christus, durch Jesus Christus erlebt, die Befreiung vom Gesetz. Und jetzt haben sie eine Zeit lang so gelebt und dann sind einige aufgetreten und haben gesagt, ja, so das geht doch so nicht. Erstmal manche, die gesagt haben, ihr seid ja viel zu lasch, nicht? Jetzt plötzlich kein Gesetz mehr da. Wer weiß, jetzt machen die Christen vielleicht alle, was sie wollen. Und dann hat man da versucht, ein bisschen zurückzurudern. Noch ein größeres Problem, gerade im Galaterbrief haben aber die Heiden gegeben, die zum Glauben gekommen sind. Wir erinnern uns ja, in der Apostelgeschichte gab es den Cornelius. Da war das erste Mal, dass eben das Evangelium zu den Heiden gegangen ist. Und dann muss Petrus als Sonderaufanfertigung erstmal noch so eine Vision vom Himmel bekommen. Das ist ja das Tuch, was vom Himmel runtergelassen wird, mit so lauter Tieren drin, die eigentlich als unrein gelten. Und dann sagt Gott, iss. Und er sagt, nein, ich esse doch nicht. Als frommer Jude ist das alles unrein. Bis schließlich Gott ihm sagt, das, was ich rein gemacht habe, das ist rein. Du kannst davon essen. In der Vision. Und das ist für ihn dann klar. Auch die Heiden, obwohl die nach dem Alten Testament als unrein galten, denen wird das Evangelium verkündet, die können Christen werden. Und hier in Galatien sind viele Judenchristen, aber es sind dort eben auch Heidenchristen, Leute, die nie richtig Juden gewesen waren. Und die Juden, die können das nicht verkraften. Und plötzlich kommt bei ihnen diese neue Lehre auf. Die denken sich, naja, wir waren ja wenigstens Juden, wir haben uns ja wenigstens daran gehalten, aber jetzt muss doch ein Heide erstmal ordentlich Jude werden und dann kann er Christ werden. Und deshalb setzt Paulus sich gerade im Galaterbrief zum Beispiel mit denen auseinander, die sagen, man muss beschnitten werden. Also als Christ, wenn du Heide bist, musst du erstmal beschnitten werden. Erste Stufe. Zweite Stufe, du lernst Jesus kennen, wirst gerettet und dann möglich noch ein paar Gebote aus dem Alten Testament. Die meinten das erstmal gut. Die meinten das jetzt ernst. Du kannst nicht so leicht locker als Christ werden. Aber das, was Paulus hier sagt, dann wird uns die Freiheit genommen, zu der uns Jesus berufen hat. Und Freiheit bedeutet ja nicht Freiheit, naja, zu tun und zu lassen, was ich gerade denke und empfinde und fühle. Das gar nicht. Da sagt Paulus dann ja, auch bei dem Gesetz ist das Gesetz nun schlecht. Da sagt er, nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist schon gut. Nur das Gesetz ist nicht gut, um uns zu erretten. Wenn wir in dem Gesetz des Alten Testaments lesen, dann können wir viel erfahren über Gott, über sein Handeln, über sein Denken. Und wenn im Alten Testament steht, du sollst nicht lügen, ja, dann wissen wir generell, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, das ist schon erstmal so, Gott will das. Aber egal, selbst wenn du alle Gebote des Alten Testaments kommst du Gott kein bisschen näher dadurch. Dadurch bekommst du auch nicht mehr Punkte im Himmel, erst einmal allein dadurch. Sondern erst einmal ist die Errettung allein Gnadensache. Deshalb hat Luther ja auch gesagt, sola gratia, nur die Gnade. Oder sola fide, nur der Glaube. Oder sola scriptura, nur die Schrift. Keine zusätzliche Offenbarung, keine Leistungen neben der Gnade und auch keine Rettung neben dem, also keine Kirche oder Organisation oder Heiligung oder sonst was neben dem Glauben und neben der Gnade, die Gott gibt. Also keine Werke neben der Gnade, keine zusätzlichen Gebote neben dem Glauben und keine Schriften und Offenbarungen neben der Bibel, soll uns dort gesagt werden. Denn, und wie begründet Paulus das nun? Er wird ja angegriffen und da gibt es Leute, die meinen, eine höhere Stufe der Erkenntnis bekommen zu haben. Paulus begründet das insbesondere im Hinblick auf seine Apostolizität. Also er sagt, ich bin doch von berufen als Apostel. Er nennt das in Kapitel 1, Vers 11 und 12, in Kapitel 1, Vers 13 und 14 geht es auch weiter. Da sagt er, dass er gerade nicht von Menschen berufen worden ist, sondern von Gott. Dass es sich nicht auf irgendwelche Visionen von Engeln beruft, sondern dass er Jesus begegnet ist. Und dann weist er auch im weiteren Verlauf des Kapitels darauf hin, dass er anerkannt worden ist von den anderen Aposteln. Er ist dann nach Jerusalem gekommen. Also es war jetzt keine eigene Offenbarung, wo einer sagt, na, mir ist Jesus erschienen, jetzt bin ich auch super Apostel. Sondern dann ist er hingegangen, hat sich auch von den Aposteln gestellt und die haben erkannt, das ist derselbe Geist. Das ist genau dasselbe, was wir auch vertreten. Deshalb wird uns in der Bibel ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass der Überprüfungsmaßstab für neue Offenbarungen sind die alten schon bestehenden. Wenn es da eine Übereinstimmung gibt, dann können wir sagen, okay, das könnte von Gott sein. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann nicht. Und das ist für ihn ja auch der Maßstab. Also Übereinstimmung mit den Aposteln, Übereinstimmung mit Jesus, Übereinstimmung mit dem Alten Testament, von dem Jesus ja sagt, kein Jota wird vergehen, am Anfang der Bergpredigt. Und dann auch des Neuen Testaments von den Teilen, von denen wir wissen, gesichert, die sind von Gott. Der Kern der Lehre Jesu, an den wir festhalten sollen, ist erst einmal die Frage, wie stehen wir zu Gott? Wir sind Sünder, da können wir selbst nichts tun. Da sind ja manche, die meinen, naja, jetzt ist da doch der Nichtgläubige, der lebt ja so gut und vorbildlich, der wird doch vielleicht auch gerettet. Manchmal als Christen kann es uns schwer fallen, wenn wir dann meinetwegen eine Mutter Teresa sehen und sehen, was die alles leistet, und da sagen wir, daneben ist ein Massenmörder wie Adolf Hitler. Die gehen beide verloren, wenn sie durch Jesus Christus nicht Vergebung bekommen haben. Jetzt will ich gar nicht sagen, ob der eine die Vergebung bekommen hat oder nicht. Ich weiß da nicht, ob Hitler, bevor er sich erschossen hat, noch sich bekehrt hat. Oder ich weiß auch nicht, ob Mutter Teresa sich bekehrt hat. Also persönlich gesprochen habe ich mit ihr darüber nicht. Aber das ist ja auch nicht das Entscheidende. Ich will sie ja jetzt nicht in den Himmel loben oder in die Hölle. Sondern ich will einfach sagen, das äußere Leben ist nicht unwichtig, aber ist nicht entscheidend für die Frage der Errettung. Ich habe das ja schon einmal in den letzten Morgenstunden gesagt, nicht weil Gott es gleichgültig wäre, was wir tun. Natürlich freut er sich über eine Mutter Teresa mehr als über einen Hitler. Aber wir werden ja nicht vor Gott verurteilt aufgrund des Guten, was wir getan haben, sondern aufgrund des Bösen. Und jetzt müsste eine Mutter Teresa in ihrem Leben nie irgendwas Böses getan haben. Also allein, wenn sie mal morgens um 5 Uhr geweckt wird und hätte dann gesagt, also Mist, schon wieder weg, nämlich zu früh. Oh, schon geflucht, zack, vorbei, ne, egal. Oder die hätte jetzt mal beim Mittagessen gedacht, ach, ich möchte auch gerne noch einen Klops mehr haben, nicht? Als die anderen, die da zum Essen sind. Und, Egoismus, nicht? Hier, nicht Nächstenliebe zum anderen, zack, weg. Ja, ich meine, rein theoretisch wäre das ja so. Oder Jesus will, jetzt geh mal hin und red von dem vom Evangelium. Sagst du, nein, ich bin so müde, ich will das nicht. Zack, Sünde, nicht? Und vorbei. Und wir können jetzt endlos Sachen aufziehen. Und da merken wir natürlich, die Bibel sagt uns, gerade im Römerbrief, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Auch keine Mutter Teresa kommt von sich aus in den Himmel. Und natürlich auch kein Franz von Assisi oder was weiß ich, was ihr da noch für Leute habt als Vorbild. Auch kein Billy Graham, nicht? Ich meine, jetzt will ich nicht sagen, dass er nicht in den Himmel kommt. Aber er kommt nicht in den Himmel, weil er ein großer Prediger ist. Wohlbei es natürlich gut ist, wenn er das tut. Ich sage nichts, dass wir nicht nach den Geboten Gottes leben sollen. Nur sie erretten uns nicht und das ist das Problem. Und dann wird es ein anderes Evangelium, wenn ich sage, das musst du unbedingt tun, um gerettet zu werden. Das musst du unbedingt tun, um Christ zu werden. Was müssen wir unbedingt tun, um Christ zu werden? Wir müssen unsere Sünde einsehen, dass wir schuldig sind vor Gott. Wir müssen im Gebet Jesus unsere Sünde bekennen und um Vergebung bitten und Jesus dann bitten, Herr in unserem Leben zu sein. Das gehört allerdings dazu. Diejenigen, die meinen, sie bekommen Christentum Leid, sozusagen nur Vergebung und dann mache ich weiter wie vorher, das gibt's auch nicht. Wir bekommen Jesus immer nur im Doppelpack, als Erlöser und Herr. Nicht? Das geht auch anders nicht. Er will Herr in seinem Leben sein, denn er will ja uns hineinkommen. Und wenn er nicht uns hineinkommt, dann hilft uns das alles nichts. Also immer beides. Und das ist das Evangelium. Und das, was dann darüber hinauskommt, das sind dann alles Zusätze, die sind schon wichtig oder weniger wichtig, aber die sind dann nicht heilsentscheidend. Natürlich finden wir da den Hinweis eben auf die Werke, aber das ist ja genau das, was ich sage. Wenn Gott in dir wohnt, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann kommen automatisch Werke, ob du willst oder nicht. Jetzt wissen wir natürlich alles, ganz so leicht ist das nicht. Aber das hängt häufig damit zusammen, wie sehr wir unser Denken, unser Fühlen und unseren Willen Jesus ausliefern. Und dann merken wir, viele Sachen kommen so. Gott stellt uns Menschen in den Weg, wir müssen nicht lange überlegen, wem wir Zeugnis geben sollen. Jesus stellt sie uns in den Weg. Ich bin gehorsam, sage einfach, jetzt rede ich mal, obwohl ich gar nicht genau weiß ich, was ich reden soll im Zeugnis. Und dann führt mich Gott im Heiligen Geist. Also ist häufig einfach die Bereitschaft, die wir dazu haben sollen. Nun, Paulus erwähnt, bei den Galatern waren es neben der Beschneidung auch noch die Speisegebote. In Kapitel 2 erwähnt er Petrus, der dann in die Gemeinde gekommen ist. Kapitel 2. Und zwar, ja, eben Petrus ab Vers 6 erwähnt er das dann. Und zwar, da ist er zusammen mit den Heiden und dann kommen einige Judenchristen aus Jerusalem, unter anderem Jakobus, und dann fängt er an zu heucheln, eben dort in Antiochien. Und tut dann so, als ob er mit den Heiden nie zu tun gehabt hätte, als ob er nie was Unreines gegessen hätte. Und dadurch bestätigt er die Gemeinde, aha, Christsein ist nicht nur für uns als Heiden, dass wir Jesus als Erlöser erlebt haben, sondern wir müssen jetzt noch dieses oder jenes tun. Und dann hat Paulus ihn öffentlich zurückgewiesen und zurechtgewiesen und dann hat gesagt, hat Petrus auch bekannt. Und Paulus war es so wichtig, nicht wegen dem Essen, ob man das essen darf oder nicht. Von der Seite des Paulus aus kannst du auch als Vegetarier leben, das ist auch kein Problem. Du musst kein Schweinefleisch, Rindfleisch oder sonst was essen, aber schlimm war es, weil Petrus den Eindruck erweckt hat, wenn du heiliger Christ bist, dann darfst du nicht. Das ist das Problem. Wenn er nur gesagt hat, mir mag, mir schmeckt das nicht, wäre das keine Frage gewesen. Nun, wir lesen dann auch noch in Galater 4, Vers 10 ein weiteres Problem, was die Christen in Galatien gehabt haben. Da lesen wir nämlich, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich euch am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Also hier ist es scheinbar, Beschneidung war wichtig, Speisegebote waren wichtig und auch noch das Halten von bestimmten Tagen. Vielleicht war das so eine Urform der Adventisten gewesen, nicht? Die auch gesagt haben, diese Tage, da dürfen wir dies oder jenes nicht tun oder müssen das oder jenes tun. Und da finden wir natürlich dann ganz deutlich, dass das von Paulus zurückgewiesen wird, das ist ein Kennzeichen des anderen Evangeliums. Auch wenn diese drei Dinge in unserem Leben nicht eine große Rolle spielen, stehen wir immer in der Gefahr, an anderen Stellen etwas hinzuzusetzen. Ich habe das jetzt gesagt, das kann bei dem Rock sein, das kann bei dem sein, dass wir zum Beispiel auch die stille Zeit, so gut sie ist, aber dann zu einem Gesetz machen, wo wir sagen, Erlösung plus stille Zeit, sonst keine Rettung. Und Erlösung, stille Zeit ist gut, gar keine Frage, und die sollen wir machen. Aber wenn wir den Eindruck haben, wenn ich sie nicht mache, gehe ich verloren, dann ist es ein Problem. Also wir merken, selbst die guten Sachen können zu einem Gesetz werden und ziehen uns dann eher runter, führen uns zu Frustration, weil wir plötzlich auch merken, diese ganzen Werke können wir aus eigener Kraft ja gar nicht leisten. Und dann kommen wir in Frustration hinein. Wenn wir auch merken, dass wir ja dieses Evangelium, was uns frei macht, wo Gott in uns wirken will, nicht mehr haben, dann sind wir nur auf uns geworfen und früher oder später kommen wir in Enttäuschung und Frustration hinein. Ich möchte euch auch noch in eine zweite Aussage, das habe ich ja gesagt, mit hineinnehmen im Galaterbrief. Und die haben wir in Galater 6, Vers 9. Galater 6, Vers 9, da lesen wir nämlich, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, und wenn wir nicht ermatten. Also hier ist erstmal das Ermatten mit drin. Hier steht drin, wir sollen nicht müde werden. Und gerade dieses müde werden, das ist ja auch ein Kennzeichen von dieser geistlichen Entmutigung, von der geistlichen Frustration, von diesem, was man im Extremfall dann zu einem Ausgebrannt führt. Du bist entmutigt, das heißt auch, du bist müde. Nichts bewegt sich mehr, du kannst nichts mehr tun. Das ist hiermit gemeint. Und deshalb hier der Aufruf, lasst uns nicht müde werden. im Gutes tun. Eigentlich hat jedes Alter als Christ seine besonderen Gefahren. Also das Alter meine ich jetzt nicht vom Lebensalter abhängig, sondern insbesondere vom geistlichen Alter abhängig. Ganz am Anfang des geistlichen Lebens, dann ist das so wie das kleine Kind beim Spazierengehen. Also wenn ihr gestern beim Spazierengehen mit gewesen wart, da waren jetzt keine kleinen Kinder dabei, aber wenn ihr das mal macht, so die kleinen Kinder, die springen da herum, die haben überbändige Energie, sie springen dann nochmal einen Baum hoch und klettern da einen Abhang hoch und wollen, dass Mama und Papa noch mitlaufen, komm, lass uns mal rennen, zumindest unsere wollen das immer gerne, nicht? Das ist so der Überschwang, wie wir ihn ähnlich sehen, auch im geistlichen Leben. Jemand wird neu gläubig und der ist erstmal fasziniert von der Bibel, kann nicht genug bekommen vom Bibellesen und von anderen vom Glauben erzählen. Manchmal fährt er auch Leute über dabei, nicht? Dann findet er irgendjemand und nagelt ihn fest, was, du bist noch nicht bekehrt und du kommst in die Hölle und endlich musst du umkehren. So richtig dieser Überschwang, vielleicht kennt ihr das noch, erinnert euch daran, diese Begeisterung, die mitreißt, das ist sehr positiv. Hat allerdings auch Gefahren. Deshalb sagt Paulus ja auch, Älteste soll kein Neuling werden, weil die manchmal übers Ziel hinausschießen. Weil sie manchmal auch eine Lehre so überbetonen, weil sie nicht wissen, dass in der Bibel auch noch was anderes steht. Also da gibt es als Gefahr das. Es gibt dann auch dann Gefahr der Älteren im Glauben. Und zwar bei den Älteren im Glauben, tja, da ist dann, man denkt, das Leben ist irgendwie, geht dem Ende zu und ja, man fühlt sich nicht mehr gebraucht oder solche Sachen spielen da eine Rolle. Es gibt aber auch eine besondere Krise, sozusagen die geistliche Midlife-Crisis, nicht? Könnten wir hier sagen, in der Mitte der Jahre. Das kommt dahin, dass du plötzlich merkst in deinem geistlichen Leben, ja, da bewegt sich halt nicht mehr so viel wie am Anfang. Im Johannes, also in der Offenbarung lesen wir dann ja auch, das sind so die, die ersten Liebe verlassen haben. Das ist damit gemeint. Dieser Überschwang ist vorbei und irgendwie hast du gehofft oder gemeint, das müsse doch ewig so bleiben. Ewig auf den Wolken schweben. Ewig soll es so weitergehen. So wie auch die menschlichen, körperlichen Midlife-Crisis ja dann dazu führen, dass du irgendwann in deinem Beruf an einer Spitze angelangt bist. Du denkst, es geht immer weiter bergauf. Immer noch weiter eine Karrieresprung, immer noch weiter von, was weiß ich, zum Abteilungsleiter und noch weiter oder der Lohn steigt immer weiter. Oder auch in der Familie. Die Familie wächst und die Kinderzahl wächst und du baust ein Haus oder sonst was und es wächst und geht immer mehr. Und irgendwann merkst du, jetzt bist du an einem Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Es bleibt stehen. Da sind Jüngere, die dich überflügeln, entweder geistlich, die dann so geistlich motiviert sind oder die beruflich motiviert sind. Und das kann dann zu Entmutigung und Frustration führen. Also diese Art von Midlife-Crisis. Der Anfang ist vorbei, scheinbar ist nicht mehr so ein Fortschritt da, wie er am Anfang im Glauben gewesen ist. Und gerade diese Menschen ruft Paulus auf, werde nicht müde darin. Geb nicht auf in der Situation, in der du bist, denn Gott ist ja immer noch da. Du hast halt nur die falsche Vorstellung gehabt von dem, was auf dich zukommt. Die Prüfung geschieht an verschiedenen Stellen. Da, wo du gläubig wirst, musst du mehr Abstand von der Welt nehmen. Und jetzt geht es darum, selbst wenn es nicht tagtäglich die super großen Fortschritte gibt, trotzdem treu da bleibt, zu bleiben, nicht müde zu werden. Nun, bei dem einen kann es so sein, dass er darauf reagiert, jetzt ist nicht mehr das Tolle da, was ich erwartet habe, dass er seinen Gedanken nachgeht und schließlich die Nachfolge aufgibt und das Christsein an den Nagel hängt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Christen kennt. Ich kenne da so ein paar Christen, die sagen auch, ach, in der Gemeinde, das ist so mühsam, das geht gar nicht mehr voran, wir besuchen gar keine Gemeinde mehr. So zum Beispiel, wir können ja Christ sein für uns. Nicht? In Amerika gibt es mehrere Millionen Fernsehchristen, die also keine Gemeinde mehr haben, ihre Gemeinde ist die Fernsehgemeinde. Das heißt, am Sonntagmorgen stellst du den Fernseher an, da hast du in vielen Sendern eben deinen Gottesdienst, das ziehst du dir rein, da hast du noch ein bisschen Ermutigung, je nachdem, wie gut die Show ist, die dir da geboten wird, aber du hast keine Reiberei mit den Leuten im Fernsehen. Denn die sagen dir nicht so richtig, was du tun sollst, du musst da auch nicht richtig mitarbeiten, du willst ein bisschen spenden, wird auch eine eingeblendete Spende XY und dann läuft das. Und wenn dir der Prediger nicht mehr gefällt, dann stellst du einfach ab oder gehst auf den nächsten Sender. Und das ist ein bequemes Christsein, gerade ein Christsein, wo du nicht mehr so diese Entmutigung hast mit Umgang mit Menschen. Aber es kann gerade dieses Müde werden, dieses Reiben. Ah, da merke ich schon wieder eine Diskussion und schon wieder läuft das in der Gemeinde nicht so. Und das wäre aber eine falsche Reaktion, die kann dazu führen, ich ziehe mich immer weiter zurück. Man spricht ja von diesem inneren Emigration dann dabei oder sogar, dass Leute sagen, ich gebe den Glauben ganz ab. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, das ist so mühsam, so kompliziert. Und das hat ja nicht das gehalten, was es versprochen hat. Das ist eine Reaktion, von der sagt Paulus, aber sie ist falsch. Sondern hier sollen wir eher reagieren dabei, ich bleibe trotzdem dabei. Dieses dennoch im Glauben. Egal was da passiert, ich halte mich daran fest. Ein schönes Vorbild finde ich von Polycarp. Polycarp war ein Kirchenvater der frühen Zeit. Ich überlege gerade, das war glaube ich nicht Polycarp, das war... Nee, das war der Pontus, hieß der, glaube ich. Jedenfalls, der war Bischof in Südfrankreich gewesen. Also Bischof heißt einfach Gemeindeleiter damals. Und dann war schließlich eine Verfolgung und der war so um die 80 herum. Und dann wurden erstmal alle anderen Leute festgenommen und wurden dann eingekerkert. Und er ist dann so ein bisschen rausgegangen. Die Gemeinde wollte ihn schützen, hat ihn dann draußen in so ein Landhaus untergebracht. Und da schließlich kamen dann doch die Soldaten, haben ihn gefunden. Und er ist dann dabei auch ganz cool, nicht? Was finde ich ganz interessant zu lesen. Bei Eusebius von Caesarea, der schreibt davon. Und dann hat er sie erstmal zum Frühstück eingeladen, die Soldaten, die ihn festnehmen wollen. Hat gesagt, also kommt hier erstmal zum Essen, lade ich euch ein, lasst mir noch ein paar Minuten, ich muss noch beten. Und das Beten nutzt er nicht, um abzuhauen, ne, sondern er betet tatsächlich. Und danach geht er mit ihnen dahin und dann kommt er vor den Gouverneur und der sagt ihm, also bist du Christ? Ja, ich bin Christ und so. Und ja, bereust du, kehrst du um? Und dann sagt er, nein, ich kehre nicht um. Und unter anderem sagt er dabei, mein Herr, der hat mir jetzt 80 Jahre lang die Treue gehalten. Er hat mich geführt durch Hoch und Tief. Warum soll ich jetzt ihn preisgeben? Finde ich beeindruckend. Also er war jetzt schon über 80 Jahre, er ist irgendwie als Jugendlicher, als Kind zum Glauben gekommen, 80 Jahre lang Christ gewesen. Er stirbt so Anfang des 2. Jahrhunderts, ist also war möglicherweise hat er noch einige der ersten Christen kennengelernt, der Apostel. Und dann sagt er ihm, ja, wir holen die Löwen und werden sie dich zum Fressen vorwerfen. Also umgekehrt, nein, er wird den Löwen zum Fressen vorwerfen. Und dann sagt er dabei, ja, ruf sie doch, nicht? Also der ist wirklich dabei sehr gefasst dann. Und dann holt er die aber doch nicht, denn die haben schon genug gefressen an dem Tag. Und dann sagt er, aber wir holen das Feuer, nicht? Und schließlich dann wird er auch verbrannt. Und dann wollen sie ihn festbinden. Und er sagt, nein, Jesus, gib mir die Kraft. Ich bin hier so lange bei ihm gewesen. Ich bleib auch still im Feuer stehen, nicht? Und das tut er tatsächlich auch und verbrennt da, ohne dass man ihn festbindet. Und da muss ich sagen, das ist doch überraschend. Das ist beeindruckend. Jemand, der so lange Zeit im Glauben steht und dann unter dem Druck nicht preisgibt, obwohl er auch diese Phase natürlich durchlaufen hat, dieser Stagnation, dieses nicht immer ständig noch höher, noch weiter im geistlichen Leben, sondern auch dieser Überprüfung. Nicht in der Not nachlassen, weil diese Entmutigung und diese Müdigkeit kommt, sondern trotzdem, ich halte fest, weil ich darauf vertraue, Gott gibt mir auch jetzt die Kraft. Wie gesagt, nicht aus mir selbst heraus, sondern weil ich gemerkt habe, Gott war doch auch immer da. Das Zweite, was geschehen kann, ist eine Art Resignation. Nicht dieses, ich gebe auf oder ich ziehe mich zurück, sondern diese Resignation, wie ich tue das alles nur noch aus Pflicht. Also ich finde mich mit meinem Schicksal ab. So ist das halt im Christenleben. Es geht halt alles ein bisschen gleichmäßiger. Na gut, man geht halt jeden Sonntag zur Kirche, ich mache mir keine großen Gedanken mehr darüber. Ich erwarte natürlich auch nichts. Das gehört zur normalen Pflicht dazu. Die Kinder merken das meistens, wenn die Eltern das tun und sind halt genauso wenig motiviert. Weil die dann gar nicht einsehen. Die Eltern sehen vielleicht noch ein, ja gut, das macht man halt aus Pflicht, aber die Kinder sehen das nicht mehr ein. Und da merken wir, das ist natürlich auch keine ganz so ideale Sache. Der Glaube wird lediglich zur Routine. Ich schleppe mich aus eigener Kraft weiter von Tag zu Tag, versuche äußere Form des lebendigen geistlichen Lebens zu erhalten, aber das Leben darin fehlt. Und das hilft mir auf Dauer natürlich nicht. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen, wo man pro forma an äußeren Dingen festgehalten hat. Wenn ihr heute mal eine katholische Messe besucht, dann, wenn ihr mal genau darauf achtet, ich tue das mal mit meinen Schülern, zeige ihnen so per Video eine, also per DVD, so eine Messe, so eine katholische, und wenn du dann darauf achtest, was da alles drin steckt, also da steckt viel drin. Also bei einer richtig katholischen Messe in der Liturgie, die Hälfte davon sind nur Bibelverse, wo wir sagen müssen, ja, Amen, das ist doch wahr. Aber was dann häufig fehlt, ist die geistliche Überzeugung, die dahinter steht, das Leben. Und das ist halt das Schlimme. Dann merkst du, es ist ein Ritus, alle nicken dabei, alle stehen zum rechten Zeitpunkt auf, alle sagen Amen zum rechten Zeitpunkt, aber eben nicht mehr. Das ist dann die Routine. Und das ist nicht die Routine der Katholiken heute, das ist die Routine, die die katholische Kirche innerhalb von 2000 Jahren angehäuft hat. Am Anfang war das Leben da und dann irgendwann ist das Ganze, ach, wir ziehen das schon durch, aus eigener Kraft schaffen wir das schon. Und die äußere Form ist erhalten geblieben und die ist häufig gut. Aber das Innere fehlt dabei. Und genauso können wir auch da hineinkommen. Wir kommen in eine Müdigkeit, diese Midlife-Crisis geistliche, und dann kommt es dazu, dass wir entweder aussteigen, oder dass wir resignieren und einfach die äußere Form weitererhalten. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Manche, und das ist der dritte Weg, der auch als Fehler beschritten wird, ist, dass man zu geistlichen Aufputschmitteln greift, könnten wir sagen. Diese geistlichen Aufputschmittel können zum Beispiel irgendwelche neuen Erfahrungen sein. Deshalb sind ja gerade Christen, die in so einer Midlife-Crisis sind, besonders anfällig für geistliche Irrlehrer, die ihnen neue Erfahrungen versprechen. Da hast du dann mehr oder weniger langweiliges geistliches Leben und dann kommt einer hin und sagt, komm zu uns, da hast du noch eine ganz besondere Segnung. Und wenn ich dir die Hände auflege, schwupp, dann wird die Energie durch und durch zischen und du wirst jetzt eine tolle Erkenntnis haben. Du wirst übersprudeln, den ganzen Tag nur noch Halleluja rufen. Nicht? Und das spricht doch erstmal an. Gerade den Christen, der so müde geworden ist, den spricht das an. Aber da müssen wir aufpassen, das hilft natürlich nicht. Genau wie im Alltag das Aufputschen mit Drogen oder mit Alkohol nur eine Zeit lang hilft, hilft das auch nur eine Zeit lang. Eine Zeit lang fühlst du dich dann toll und voller Kraft und Energie und Schaffenskraft. Jetzt habe ich es doch wieder geschafft. Aber nach einer Zeit ist das vorbei. Deshalb gibt es in Gemeinden, die das besonders pflegen, muss es auch immer wieder neue Erfüllungen geben. Weil diese eine Erfüllung, die du jetzt hast, meinte, wow, super, Heilige Geisterfüllung, nach ein paar Monaten, spätestens nach ein paar Jahren, ist die dann auch weg. Das Neue ist da auch wieder ab. Der Lack ist ab, nicht? Und dann kommt das Nächste. Dann kommt eben der nächste Blessing, nicht? Dazu und noch einer und noch etwas Neues und irgendwann bist du total fertig damit. Weil das ist so eine Art geistliches Aufputschmittel. Das ist ja nicht das, wie das normale geistliche Leben läuft. So wie du bei Paulus im Gefängnis bist und der plötzlich dann Halleluja ruft und anfängt zu beten. Das ist ja gerade nicht mit dem Aufputschmittel, sondern das ist dieses, was in ihm drinsteckt, was immer noch da ist, auch wenn es dir schlecht geht. Ich habe nichts dagegen, dass man mal schöne Zeiten haben kann, hoffentlich hier in Brake oder bei irgendwelchen anderen Konferenzen oder Gottesdiensten. Aber wenn wir daran unser geistliches Leben festmachen, wenn wir meinen, durch diese besonderen zusätzlichen geistlichen Erfahrungen, nach denen wir uns ausstrecken, näher zu Jesus zu kommen oder ein geistliches Leben wieder lebendig zu machen, dann ist das ein Irrtum. Das sind eben dann genauso wie bei diesen Aufputschmitteln. Ich muss immer was Neues haben. Ich muss auch immer eine stärkere Dosis bekommen, dass es noch dasselbe ist. Also wenn ich jetzt meine super Heilung im Gottesdienst habe, am laufenden Band, spätestens nach einem Jahr wird das auch langweilig. Wenn du jeden Sonntag da hinkommst und hier, ach, wieder 5 Leute gesund, ach, wieder einer mit einem Herzinfarkt gesund, ach, wieder einer von Krebs geheilt, das wird alles langweilig. Ich meine, das merkst du ja bei allen Sachen in unserem Leben. Was neu und faszinierend ist am Anfang, wird mit der Zeit Gewohnheit. Und genauso ist auch bei diesen wunderbaren Erfüllungen, irgendwann gewöhnst du dich daran, weil es eben nur eine menschliche Wege sind, da herauszukommen. Und diese menschlichen Wege können in anderen Gemeinden natürlich auch neue Methoden sein. Da sagst du, bei uns passiert ja nichts mehr, jetzt machen wir eine neue Methode. Und zwar egal, was für eine Methode. Und dann wird viel Kraft hinein investiert und erstmal tut sich was und nach außen läuft was. Aber da läuft nicht mehr als in einem weltlichen Verein auch. Der hat auch mal eine neue Methode, neues Management, Telefonmarketing, wie wir noch Leute erreichen. Aber das verändert nicht das geistliche Leben. Das ist nicht die Kontinuität, die Jesus eigentlich will. Das ist menschlich gemacht, um aus dieser Notlage herauszukommen. Hilft uns letztendlich nicht weiter. Nun, was sollen wir dann tun? Ich würde sagen, wenn wir in solch einer Situation sind, erstmal eine Art Selbstüberprüfung. Das ist gut, damit wir eine Ausgangsposition haben. Also wenn wir jetzt müde geworden sind, nicht müde im geistlichen Leben, es ist nur noch die Routine und es passiert nichts mehr, Selbstüberprüfung. Selbstüberprüfung einerseits kann es ja daran liegen, dass wir wirklich zu viel gearbeitet haben. Dass wir wirklich im geistlichen Leben uns so ausgepowert haben. Wir meinten, alles hängt an uns und vielleicht war es äußerlich gesehen auch so. Und wir haben gemacht und gemacht und gemacht und jetzt sind wir erstmal leer. Und dann wird das nicht durch einen zusätzlichen Segen, wo uns jemand die Hände auflegt, wieder fertig gemacht, sondern jetzt brauchen wir an der Stelle erstmal eine Ruhepause. Typisches Beispiel ist ja Elia, den ihr wahrscheinlich alle kennt, nicht? Der da sich richtig ausgepowert hat und dann am Karmel, da sagt Gott ihm auch nicht erstmal, du Schwachgläubiger, also jetzt will ich mit dir nichts mehr anfangen, sondern er sagt, schlaf und ess und schlaf und ess. So ähnlich wie an der Bibelschule hier auch, nicht? Also, schlafen, Frühstück, schlafen, nein, zuhören jetzt, nicht zuhören, wieder essen, Mittagsschlaf, essen, Nachmittagsschlaf, essen, Nachtschlaf, essen. Also, ja, ich will das meinen, das ist ja auch gar nicht schlecht. Das ist ja manchmal wirklich gut. Für jemanden, der körperlich wirklich ganz drunten ist, der braucht das erst einmal. Und Gott kennt uns ja auch mit unseren leiblichen Bedürfnissen. Es ist nicht so, dass immer nur der Druck erhöht wird, sondern leibliche Bedürfnisse, so wie bei Elia, jetzt hab einfach mal Ruhe. Also das ist die eine Sache. Wir überprüfen und stellen fest, wir haben einfach zu hart gearbeitet. Manchmal kann es allerdings auch so sein, dass das Problem daran liegt, dass wir nicht nur zu viel gearbeitet haben, sondern das alles aus fleischlicher Kraft heraus gemacht haben. Sozusagen, ich reiß das schon. Auch in der Gemeinde, ich merke das so in Einsatzwochen, wenn wir in Gemeinden sind, dann kann immer die Tendenz, so ein Selbstläufer, das kann so eine Art Selbstläufer, die Schüler organisieren und sie bereiten gut vor und das ist alles wichtig. Aber mir ist es wichtig, dabei immer Wert darauf zu legen, dass wir regelmäßig am Tag, und zwar auch längere Zeiten, von Gebet haben. Nicht aus dem Auge verlieren, eigentlich ist es doch Gott, der da wirkt. Und nicht unsere gute Vorbereitung für Kinderstunde oder für Schulunterricht oder für Gottesdienst oder Abendveranstaltung oder sonst etwas. Nicht, dass wir das vernachlässigen, aber es kann schnell führen, dass wir zu Frustration, zu dieser Müdigkeit kommen, weil wir merken, wir haben das alles aus fleischlicher eigener Kraft gemacht und dann ist unsere Kraft weg. Ja, und dann merken wir, es ist nichts Großes dabei übrig geblieben. Manches Mal ist es auch gut, dass wir die Motivation unseres Handelns überprüfen. Es kann sein, dass wir geistlich aktiv werden und deshalb ermüden, weil wir im Grunde genommen das nur gemacht haben, um diesen Kitzel, diese Erregung des Erfolgs zu haben. Vielleicht den Beifall in der Gemeinde oder von anderen Christen. Oder wenn du es im größeren Maßstab siehst, dass du mal dein Bildchen oder dein Name in irgendeinem christlichen Magazin, in irgendeiner Zeitung oder sonst etwas wiederfindest. Natürlich kann das motivieren. Und das ist ja dann auch ein schönes Gefühl durchaus. Aber wenn das das Treibende ist, dann wird es jetzt mit der Zeit auch abnutzen. Dann wirst du merken, aus eigener Kraft kannst du das zumindest nicht mehr, als das weltliche Leute auch können. Dann ist irgendwann der Effekt davon weg. Und dann fehlt auch die Motivation. Denn manchmal ist es leichter, etwas anzufangen, als es kontinuierlich durchzuhalten. Und anfangen können wir manches aus fleischlichen, menschlichen Motiven schon, aber eben nicht auf Dauer. Also erstmal überprüfen, zu viel gearbeitet dabei oder ist es nur aus fleischlicher Kraft oder sind die Motive vielleicht die falschen gewesen, nur den Erfolg, die Selbstbestätigung dabei, den Beifall der anderen zu sehen, dann ist das ein Problem. Weil da werden wir früher oder später auf die Nase fallen, denn das ist ja nicht das, was Jesus uns eigentlich schenken will und geben will. Und wenn ich das erkenne, ja, was muss ich dann tun? Ich glaube, so wie in allen anderen Fällen, auch erstmal Sünde bekennen. Zu sagen, Herr Jesus, das habe ich nur aus eigener Kraft getan, ich habe mich nicht auf dich verlassen, obwohl du es mir gesagt hast, vergib. Oder ich bin jetzt so frustriert, ich bin so resigniert, ich mache gar nichts mehr, das ist auch nicht, was du willst, vergib du mir. Denn das ist der Weg, den wir in der Bibel kennen, egal wie lange wir Christen sind. Der gilt am Anfang, wo wir gläubig geworden sind, der gilt auch noch, wenn wir als alte Christen irgendwann mal in die ewige Herrlichkeit eingehen werden. Das heißt, der erste Schritt dazu ist, einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Und dann natürlich neu anzufangen dabei. Zu erkennen, dass geistliches Leben in einem kontinuierlichen Wachstum besteht. Dass wir uns das Grundwissen, die Grundprinzipien des Glaubens immer wieder aneignen. Dass wir nicht uns nach solchen Betäubungsmitteln oder Stimulationsmitteln ausrichten. Die helfen nur kurzzeitig. Die helfen nicht auf Dauer, ein lebendiges Christsein zu haben. Sondern diese ganz einfachen Prinzipien, die wir in der Bibel kennen. Alle Sorge werfet auf ihn, zum Beispiel so etwas. Oder hier, werdet nicht müde im Gutes tun. Also, dass das Gutes tun nicht irgendwie so eine Pflichterfüllung ist. Naja, jetzt muss ich da halt auch noch was machen. Jetzt muss ich dem da auch noch helfen und jetzt muss ich da auch noch spenden dabei. Sondern versuchen, nachdem wir bekannt haben, das ist falsch, Herr Jesus, gib du mir diese Liebe am Anfang wieder zurück. Natürlich nicht, dass wir so unvernünftig werden wie am Anfang des Glaubens. Aber dass wir diese Motivation bekommen, und die kann Gott uns ja nur geben. Vielleicht auch, dass wir uns vor Augen führen, was Jesus alles für uns getan hat und neu dafür beginnen zu danken, das nicht nur als selbstverständlich zu nehmen. Ich möchte euch ein paar solcher Stellen nennen. 1. Korinther 2, Vers 9 beispielsweise. 1. Korinther 2, Vers 9. Da lesen wir nämlich, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also hier soll uns gesagt werden, vor Augen gemalt werden, was für tolles Wissen hast du nicht von Gott, auch wenn du dich daran gewöhnt hast. In der ganzen Vergangenheit der Weltgeschichte haben die Leute versucht zu erkennen, wie ist das mit Gott und Mensch? Wer ist der Mensch? Wer ist Gott? Wie kommen wir zu ihm? Und uns hat Gott es geoffenbart. Viel wichtiger als alles andere. Dann haben wir im 1. Korinther 15, Vers 58, also 1. Korinther 15, Vers 58, da lesen wir, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also hier wieder, seid fest, unerschütterlich, das sagt er ihnen ja gerade, weil sie auch hier erschüttert sind, die Korinther. Weil sie eben anfangen, in dieser Midlife-Crisis zurückzuweichen. Da sagt er, bleibt dabei. Und warum, sagt er? Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Er versucht, sie zu motivieren mit dem Blick auf die Ewigkeit. Zu sehen, da ist doch Gott, der uns in der Hand hat und der uns in der Ewigkeit empfangen wird. Ich möchte euch noch eine Stelle lesen aus Kolosser 3, Vers 2. Kolosser 3, Vers 2. Da lesen wir dann, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So ähnlich sagt das Jesus hier auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und das ist auch so ein Umlenken, das heißt nicht neu in Aktivität hineinstürzen, sondern das heißt ja erstmal trachten ist ja was Innerliches, das ist das, was im Kopf passiert. Also dreht euren Blick um. Wenn ich jetzt einfach nur von mir aus etwas erarbeite, dann ist das ja doch nicht Trachten nach dem, was wir im Himmel haben. Das ist das, was Jesus sagt. Ja, diejenigen, die Pharisäer, die an den Ecken beten, damit sie gesehen werden und den Beifall bekommen, die haben ihren Lohn dahin. Das ist ja nicht Trachten nach dem Himmel, das ist Trachten nach Anerkennung. Das ist Trachten nach dem, ich möchte Chef sein, da oder dort. Aber hier Trachten, das ist mir diese total innerlich andere Ausrichtung. Wenn ich trachte nach dem Reich Gottes, bin ich auch nicht ganz so frustriert, wenn mal eine Sache nicht so klappt. Weil ich ja weiß, es kommt nicht darauf an, dass es hier wirkt, es kommt nicht darauf an, dass alle mir Beifall klatschen, sondern es kommt darauf an, ob es richtig ist vor Gott. Und das ist dann diese Neuausrichtung, also bekennen, Neuausrichtung und sich von Gott beschenken lassen, aus seiner Kraft neu zu starten. Und das egal, wie häufig du das schon getan hast, Das ist ja gerade dieser Prozess, immer wieder zu Jesus zu kommen. Dadurch erreichen wir Treue, Geduld, Ausdauer, Langmut. Und ich denke, das ist die Wahrheit, die wir in der Bibel haben. Also zum einen haben wir gesehen, es ist die falsche Lehre, die uns entmutigen kann, weil wir falsche Erwartungen haben, weil wir weggeführt werden vom wahren Evangelium, weil wir schließlich nur noch auf uns bauen, weil zusätzliche Gesetze auf uns getürmt werden, die wir mühsam einhalten müssen und die uns in Frustration hineinbringen. Und dann haben wir gesehen, ist es auf der anderen Seite dieses Müdewerden, Gutes zu tun. Erstmal das Müdewerden allgemein, geistliche Midlife-Crisis, es passiert nicht mehr das spektakuläre, neue, diese tiefen Erfahrungen, diese neue Erkenntnis, die uns erschüttert und überwältigt, sondern wir haben uns daran gewöhnt und es kann der Irrtum gehen, wir steigen aus, wir resignieren oder wir nehmen die Zuflucht bei irgendwelchen Aufputschmitteln und diese drei Wege sind falsch, auch wenn sie in Gemeinden häufig gegangen werden, sondern der Weg geht von der Selbstprüfung zu sehen, woran liegt es? Bin ich mitschuld daran oder nicht? Bekennen von Sünde, und auch das ist ja Sünde, und dann sich von Gott neu beschenken zu lassen, sich zurückerinnern an diese Basics des Glaubens, an die Grundlagen des Glaubens und die neu praktizieren. Und das wird nichts Neues Spektakuläres. Ich werde euch nichts Neues Spektakuläres versprechen und das wird auch kein anderer. Das steht auch in der Bibel nicht. Da steht nicht, wenn du 10 Jahre im Glauben bist, jetzt kommen immer neue spektakuläre Erlebnisse, immer neue Visionen, immer neue Himmelserfahrungen. Sondern es sind diese Basics, die unser Leben so ganz durchziehen sollen, diese Grundlagen, die wir lernen sollen, immer wieder zu praktizieren. Und an dieser Stelle möchte ich noch mit euch beten und dann unsere Morgenstunde beenden. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir den Galaterbrief haben und vielen Dank auch für die Fehler, die Galater gemacht haben, von denen wir lernen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns bewahrst vor diesem anderen Evangelium, vor einer falschen Lehre, vor zusätzlichen Geboten, die wir aufbauen, vor zusätzlichen Leistungen, die wir uns aufbürden, von Verfälschungen unserem Wissen von dir und von der Erlösung. Wir möchten dich bitten, dass wir da ganz sensibel sind und nicht auf irgendwelche falschen Lehrer und Offenbarungen oder auf unsere zusätzlichen Gebote oder Gefühle hineinfallen. Wir möchten dich auch bitten, da, wo wir gerade in so einer Phase der Entmutigung sind, so einer Phase der Gewöhnung an das christliche Leben, dass du uns bewahrst davor, falsch darauf zu reagieren, uns irgendwie einfach damit abzufinden, zu resignieren oder frustriert das Handtuch zu werfen oder irgendwelche neuen Wege zu suchen, sondern führe du uns da zurück zu dir, gib du uns Einsicht und Erkenntnis, gib du uns Vergebung, wo wir sie brauchen und führe du uns neu zu diesen Grundlagen, zu diesen Wasserbächen, die schon so alt sind, aber die uns immer weiterführen und die uns die Kraft geben, auch noch nach 20 Jahren im geistlichen Leben bei dir zu bleiben und zu erfahren, dass du uns hilfst, in diesem frustrierenden Alltag weiterzumachen und mit dir zu erleben, wie du eingreifst und uns veränderst. Amen.